Andi, könntest du noch umschalten? Das wäre super. Wir gehen heute weiter in der Predigtserie von den 10 Geboten. Die 10 Worte, wie wir sie auch nennen hier, die 10 Worte, die Gott als Leitplanken am Volk Israel gegeben hat, man könnte auch sagen, als Gebrauchsanweisung für unser Leben hat sie uns Gott gegeben, oder können wir sie jetzt noch... Sehr gut. Wir probieren heute das mit dem Tablet zu machen. Und es wird gehen, es wird gehen. Entschuldigung für die... für diese Verzögerung. Genau. Also wir gehen heute weiter in der Predigtserie, die 10 Worte, die 10 Gebote, die Gott den Israeliten gegeben hat als Leitplanke. Und wir können sie auch Gebrauchsanweisung Gottes für unser Leben nennen. Die 10 Worte, sie regeln, man kann sie so aufteilen: bei der ersten Tafel die Beziehung zwischen Gott und Mensch, und bei der zweiten Tafel die Beziehung zwischen Mensch und Mensch. Aber diese 10 Gebote, die greifen ineinander rein und spielen zusammen, und sie prägen unseren Alltag bis auf den heutigen Tag. Und heute vertiefen wir uns ins 8. Gebot, ins 8. Wort: Du sollst nicht stehlen. Das ist 2. Mose 20, Vers 15. Und das ist eines der 10 Worte, das ganz kurz ist. Zum Teil sind sie recht lange, noch mit Erklärung, und dann kommen diese kurzen Gebote, und eigentlich könnten wir sagen, ja, du sollst nicht stehlen. Wir wissen das, das ist abgehakt, wir gehen jetzt alle in die Cafeteria und trinken einen Kaffee, tauschen aus, und es ist sowieso klar, du sollst nicht stehlen. Das weiß jedes Kind. Seit einigen Jahren ist der Diebstahl in der Schweiz immer so ein bisschen am Zurückgehen. Und dennoch, laut Statistik 2021 gab es 108.000 Diebstähle. Damit nicht eingerechnet sind Fahrzeugdiebstähle, Veruntreuung, Betrug und so weiter. Also es ist immer noch ein Thema. Und schnell sind wir bei diesem Gebot, oder wenn es um Stehlen geht, an diesem Punkt, wo wir sagen, ja, die anderen sollen nicht stehlen. Die sollten dieses Gebot hören. Die sollten jetzt da in diesem Gottesdienst sein und sich Gedanken machen über das 8. Gebot. Doch können wir es uns so einfach machen? Kommt mal mit in Gedanken auf einen Weg mit mir. Du trittst dann folgende Situationen. Was machst du? Du bist in den Ferien, italienische Stadt, du gehst durch die Straße, es hat einen Stand mit Gemüse und Früchten, und du hast Durst und Lust, und es ist heiß. Und du siehst diese saftige Pfirsich, und der Standverkäufer, der ist gerade anderswo beschäftigt. Könntest jetzt einfach im Vorbeigehen eine mitnehmen. Ich sehe schon, das würde niemand hier machen. Niemand. Das kommt uns gar nicht in den Sinn. Also, wir gehen zum Parkbillettentwerter. Der vor uns, der bekommt Rückgeld. und er geht. Und du siehst das. Sagst du ihm das oder nimmst du es? Oder du parkierst dein Auto auf einem Parkplatz und sagst, eigentlich muss ich jetzt kein Billett lösen, weil ich bin schon so gegen 40 Franken, das schlage ich raus. Da gibt es eh keine Buße. Das ist ein Punkt für mich. Parkschein lösen oder nicht. Oder ein Film. Du wolltest schon lange einen Film schauen, aber er ist dir wie zu teuer, um ihn zu kaufen oder zu mieten. Im Internet herunterladen, illegal, das ginge. Oder im Gespräch mit einem anderen kommt plötzlich eine Person zur Sprache, die dich richtig aufregt. Ziehst du diese Person jetzt mit deinem Freund oder deiner Freundin durch den Dreck oder nicht? Stiehlst du dieser Person, die nicht hier ist, ihre Würde, die jeder einzelne Mensch hat, oder nicht? Du planst deine Woche, andere Situation, du planst deine Woche, sie ist ziemlich voll, die Zeit mit Gott findest du nirgends. Sabbat, wir hatten es vor 2 Wochen, das 4. Gebot, Sabbat, Sabbat heiligen, zur Ruhe kommen. Was tut mir gut, um mit Gott in Kontakt zu kommen? Wo kann ich Sachen zurückstellen, um Gott Platz zu geben in meinem Alltag? Ist es das, was du einplanst in deiner Woche? Andere Situation, dein Geld gehört dir. Falls noch ein bisschen Ende Monat übrig bleibt, dann machst du dir Gedanken, ob du das irgendwo ins Reich Gottes investierst. Und wenn halt dann das mal vergessen geht, ist schon okay. Der nächste Monat kommt ja bestimmt. Oder planst du Anfangsmonat, was Gott möchte, wo du dein Geld investierst? Du sollst nicht stehlen, hat eine viel breitere Spannbreite, als nur den Kaugummi am Kiosk mitlaufen lassen. Wir können Materielles stehlen, wir können Nicht-Materielles stehlen, wie Vertrauen, Würde, Ruf und so weiter. Beim Stehlen reden wir davon, jemandem etwas wegzunehmen, für das man eigentlich keine Berechtigung hat. Und was bewegt uns eigentlich dazu, über Stehlen überhaupt nachzudenken? Vielleicht ist es Adrenalin, vielleicht ist es manchmal einfach Dummheit, vielleicht ist es manchmal auch eine Sucht. Häufig aber gönnen wir am anderen nichts oder wir gönnen ihm das nicht, wir wollen es selbst. Und wir befürchten, selbst zu kurz zu kommen. In den 10 Worten geht es darum, dass Gott uns für das Leben aus- und zurüsten will. Und genau das macht er auch beim 8. Gebot. Wenn wir es positiv formulieren, dann können wir sagen, sei großzügig. Das ist das andere, sei großzügig. Du sollst nicht stehlen, sei großzügig. Und um tiefer in dieses 8. Wort einzutauchen, orientieren wir uns so an 3 Punkten. Wir schauen, dass so Stehlen versus Großzügigkeit dann, also das Gegenteil von Stehlen. Wir fragen uns, was hindert uns überhaupt, großzügig zu sein? Und was fördert die Großzügigkeit in meinem Leben? Es kam einmal ein reicher, junger Mann zu Jesus und fragte, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Jesus gab ihm zur Antwort, dass er die Gebote halten soll. Er soll nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine Falschaussage machen, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Und dann spricht der junge Mann, Matthäus 19, Vers 20 bis 22. Der junge Mann sagt zu Jesus: Das alles habe ich befolgt. Was muss ich noch tun? Jesus antwortete: Wenn du vollkommen sein willst, geh los, verkaufe deinen Besitz und gib das Geld den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Was passiert hier? Dieser junge Mann hat doch die Gebote gehalten. Moralisch war dieser Mann doch 1A, nach eigener Aussage. Er hat das gesagt: Ich habe alles gehalten. Aber Gott geht es hier um mehr als nur um unsere äußere Haltung oder Handlungen oder das, was wir eben nicht tun. Es geht ihm um die Herzenshaltung. Um die Herzenshaltung und die volle Hingabe an Gott. Wir entdecken hier, dass Jesus den Finger auf den wunden Punkt dieses Mannes legt, seinen Schatz, seinen Reichtum. Und dann ist die Frage: Was ist dein Schatz in deinem Leben? Dein Schatz in deinem Leben, wo nicht mal Gott höchstpersönlich seinen Finger drauflegen darf. Jesus greift das Problem bei der Wurzel, als er in Matthäus 6, einem anderen Ort, sagte: Dort, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Dort ist auch dein Herz. Dieser Mann hat nicht gestohlen, nicht gelogen, nicht Ehe gebrochen, doch sein Herz hing an seinem Reichtum. Es fehlte ihm eigentlich an Großzügigkeit. Wir sollen den Schatz auf dieser Erde loslassen, um den Schatz im Himmel zu erhalten. Was hat das jetzt mit diesem achten Wort, diesem achten Gebot zu tun, fragst du dich vielleicht. Verstoßen wir gegen dieses Gebot, wenn wir nicht großzügig sind? In Epheser 4, Vers 28 steht: Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Ein Lebensstil ohne zu stehlen soll dazu führen, dass man von dem, was man hat, etwas abgibt. Das geht zuerst mal völlig an unserer menschlichen Logik vorbei. Wenn ich stehle, dann will ich mich selbst bereichern. Wenn ich jetzt nicht mehr darf stehlen, dann habe ich ja zu wenig. Und wenn ich jetzt nicht mehr stehle und zufrieden sein muss mit dem, was ich habe, das wäre ja noch eins und verständlich. Dann habe ich einfach weniger, aber ich habe etwas. Und jetzt soll ich von dem noch etwas abgeben. Das geht doch nicht auf. Doch Gott sagt uns durch die Bibel, dass wir mit dem, was wir haben, so großzügig umgehen sollen, dass wir anderen noch etwas abgeben können. Also das Gegenteil von ich nehme mir etwas, ist ich gebe etwas. Und das ist wieder sehr logisch. Mich mit einer fremden Sache bereichern, das ist eins. Aber das, was ich habe, was mir gehört, zu meinem Ein und Alles zu machen, das ist etwas anderes. Dann mache ich mir so einen Schatz in meinem Leben, den ich nicht hergeben will und der das Ein und Alles für mich ist. Und jetzt stoßen wir zu einer ganz tiefgründigen Frage vor: Wem gehört das, was ich besitze? Wem gehört das eigentlich? Lass uns da mal an einem Beispiel etwas durchrechnen. Ganz praktisch: Wer ist heute mit dem Auto hier? Trifft wahrscheinlich nicht auf alle zu, aber auf einige. Na, von wo hast du das Auto? Dann würdest du vielleicht sagen, ja, ich habe es mir gekauft. Okay. Von wo hast du das Geld? Ja, ich habe das Geld von da oder dort. Oder vielleicht sagst du, ja, ich habe es mir erarbeitet. Ich habe einen Beruf, eine Arbeit, gehe dir nach, ich habe einen Lohn. Okay, warum hast du denn diese Arbeit? Ja, ich habe bestimmte Fähigkeiten, die ich habe und die gebraucht werden. Von wo hast du dann diese Fähigkeiten? Okay, ich weiß es. Ich war in der Ausbildung. Ich habe sie mir erlernt. Wieso konntest du diese Ausbildung besuchen? Und so geht es immer weiter. Und vielleicht sieht es bei dir ein bisschen anders aus. Aber an einem Punkt sind wir dann alle wieder gleich. Im Ursprung müssen wir sagen: Das, was wir haben, kommt eigentlich nicht von uns. Eigentlich haben wir das uns nicht erkämpft, erarbeitet, verdient. Irgendwann geht es vielleicht dann über Eltern oder andere Personen und irgendwann sind wir an diesem Punkt: Wir sind beschenkt. Beschenkt von unserem Gott. Von wem bekomme ich Zeit zum Leben? Jeden Atemzug, den wir machen, ist ein Geschenk Gottes. Über dem, was wir sind oder was wir haben, ist eigentlich so ein Copyright-Zeichen. Das kennst du vielleicht, eine Marke, die geschützt ist, hat so ein Zeichen Copyright. Das gehört einer ganz bestimmten Person oder Firma. Das darfst du nicht einfach benutzen. Und wir haben so ein Copyright-Zeichen, ein Kreuz, weil wir beschenkt sind, einzigartig sind und gewollt sind. Wir sind viel mehr Verwalter von dem, was wir haben, als Besitzer von dem, was wir geleistet haben. Im Endeffekt gehört alles Gott. Und jetzt merken wir etwas: Wenn alles letztendlich Gott gehört, dann können wir ja eigentlich sogar Gott bestehlen. Ihm unsere Zeit vorenthalten. Den ersten Platz in unserem Leben an uns reißen und nicht Gott abgeben. Ihm unser Vertrauen entziehen, das eigentlich ihm gehört. Und trotzdem, auch wenn wir wissen, dass wir von Gott mit allem beschenkt sind, haben wir Angst davor, großzügig zu sein. Auch wenn wir wissen, dass wir nur Verwalter sind von unseren Schätzen und nicht die eigentlichen Besitzer. Lass uns einen Schritt weitergehen. Was hindert uns, großzügig zu sein? Hast du dich Folgendes schon mal gefragt? Warum nehmen wir uns nicht mehr Zeit für unsere Freunde? Warum nehmen wir uns nicht mehr Zeit, um in der Bibel zu lesen? Warum machen wir uns mehr Gedanken darum, wie viel Geld wir in Gottes Reich investieren, als wenn wir unsere Ferien planen? Ich glaube, in jedem Lebensbereich, wo wir diese Frage stellen können, geht es darum, weil wir zutiefst in uns befürchten, dass wir selbst zu kurz kommen. Wir erinnern uns an diesen reichen jungen Mann. Er wollte ewiges Leben haben. Er hat alles richtig gemacht, nach seiner Aussage. Er wollte aber nicht großzügig sein. Dieser Schatz, den er sich angehäuft hat, Das war seins. Das Herz war bei diesem Schatz und das wollte er nicht losgeben. Und darauf sagte Jesus, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als so ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Wir sind uns am allerersten Mal am wichtigsten. Eine Geschichte aus England, die ich gehört habe, möchte ich kurz teilen. Ein Bauer hatte eine Kuh, die die bekam zwei Kälber. Der Bauer ging zu seinem Pastor oder zum Pastor der Kirche und sagte, hey, ich habe eigentlich ein Kalb erwartet, jetzt habe ich zwei, ich verkaufe ein Kalb und gebe den Erlös der Gemeinde. Und der Pastor sagt, ja, okay, super, ja, sehr gut. Nach einigen Tagen stirbt ein Kalb. Dann geht der Bauer zum Pastor und sagt, es tut mir leid, das Kalb von Gott ist gestorben. Warum gleich das Kalb von Gott? Entscheidungen in unserem Alltag, und das merke ich bei mir selbst auch, gehen sehr häufig und viel zu schnell zu Lasten von Gott. Wir sind uns selbst am wichtigsten. Und dahinter steht, wir meinen, Gott macht es nicht richtig. Darum lassen wir alle Optionen offen. Wir fragen uns dann, ist Gott wirklich? Ist Gott wirklich gut? Meint es Gott wirklich gut mit uns? Ist er das wirklich? Wir glauben nicht, dass Gott gut ist. Bei Adam und Eva sehen wir das schon. Gott hat in seiner Großzügigkeit ihnen alles unterstellt, bis auf zwei Bäume. Und er zog diese klaren Grenzen. Und dann kam der Teufel und sagt, ja, Gott will nur nicht, dass ihr davon esst, weil ihr dann so werdet wie Gott. Und dann sagt das Ebenbild Gottes der Mensch, der beschenkt ist mit allem, was er zum Leben braucht. Oder er fragt sich, stehen nicht diese Worte in der Bibel, aber er fragt sich dann plötzlich, komm ich zu kurz? Meint es Gott wirklich gut? Ach, Gott hat mir diese Frucht vorenthalten, dass wir nicht so werden wie er. Spannend. Komme ich zu kurz? Gott meint es sicherlich nicht gut mit mir. Ich will mehr. Und das war schon damals so. Ich will mehr. Ich gebe mich nicht zufrieden mit dem, was ich habe. Und sie hatten alles. Adam und Eva, alles. Und wir sehen, wo uns das hingeführt hat. Und wie wir heute unsere Welt gestalten. Sie ist erdrückt unter der Sünde, unter diesem ich komme zu kurz, ich will alles an mich reißen. Wir haben Angst, großzügig zu sein mit unserer Zeit, mit unseren Begabungen, mit unserem Geld, weil wir befürchten, dass Gott es nicht gut mit uns meint und wir den Kürzeren ziehen. Wir hangen an unserem Schatz, weil wir ihn besitzen oder weil wir meinen, wir besitzen ihn. Dabei sind wir eigentlich nur Verwalter. Verwalter Gottes von dem, was er uns schenkt. Was fördert dann diese Großzügigkeit? Wir hatten vorhin den Text gelesen aus 2. Korinther 8 und ich möchte mich dem jetzt so ein bisschen annehmen und zwei Punkte daraus mitnehmen. Wir lesen in 2. Korinther 8 von einer Geldsammlung von zwei ganz unterschiedlichen Gemeinden für die Christen in Jerusalem. Zum einen war es die Gemeinde aus dem Gebiet Mazedonien. Sie waren arm und selbst eigentlich in einer Not. Dennoch wollten sie unbedingt sich an dieser Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem beteiligen. Sie stellten sogar ihre eigene Person, sich selbst, zuerst Gott zur Verfügung und dann auch an Paulus und seinen Mitarbeitern. Und das haben sie aus Freude getan. Sie hatten Freude dabei und sie hatten es aus einem eigenen Wollen herausgetan. Und die andere Gemeinde, die ist die Gemeinde in Korinth. Paulus schrieb denen und forderte sie auf, diesem Beispiel der Mazedoniergemeinden zu folgen und ebenfalls großzügig und voller Freude zu geben. Und dann steht in 2. Korinther 8, Vers 8 bis 9, ich sage das nicht als Befehl, schreibt Paulus, vielmehr weise ich auf den Einsatz anderer hin, um zu prüfen, ob eure Liebe echt ist. Ihr wisst ja, welche Gnade uns unser Herr Jesus Christus erwiesen hat. Obwohl er reich war, wurde er arm für euch. Denn durch seine Armut solltet ihr reich werden. Der Kern der freudigen Hingabe fürs Reich Gottes ist, dass Jesus selbst allen Reichtum hinter sich gelassen hat. Wir machen da mal so einen Pfeil hinunter. Er kam auf diese Welt, um am Kreuz sein Leben hinzugeben. Ganz ähnlich steht es in Philipper 2, Vers 6, er war von göttlicher Gestalt. Jesus war von göttlicher Gestalt. Aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein. So wie ein Dieb an seiner Beute. Jesus ist Gott und er war es auch schon, bevor er auf die Erde kam. Doch er hat das, was ihm zustand, losgelassen, um sein Leben für dich und mich zu hinzugeben. Wenn wir beim Philipper weiterlesen, so steht, dass Jesus nach seinem Tod und Auferstehung erhöht wird und ihm alles gegeben wird. Er wird erhöht über alles. Und am Kreuz, wo Jesus Christus deine und meine Schuld getragen hat. Dort zeigt sich die Liebe, die Gott für uns hat. Die Liebe, die Gott für uns hat, in einer Großzügigkeit, die wir kaum vorstellen können. Gott hat alles hingegeben, seinen eigenen Sohn für dich. Er hat nicht gespart. Jesus hat alles hingegeben für dich, sein Leben. Er hat nicht wie ein Dieb oder wie ein Raub am Himmlischen festgehalten, sondern hat gesagt, ja, und ich gehe auf die Erde und ich sterbe am Kreuz diesen qualvollen und erniedrigenden Tod. Für dich. Du siehst hier ein Mann oder eine Frau. Und es ist deine Entscheidung, ob du sagst, ich möchte in diese Liebe eintreten, ich möchte zum Kreuz kommen, ich möchte dieses Geschenk annehmen. Vielleicht hast du das noch nie gemacht oder vielleicht wirst du es erneuern. Du merkst, dass du wie ein Dieb an deinem Leben und deinen Errungenschaften festhältst, dich festklammerst. Und jetzt ist der Zeitpunkt vielleicht zum ersten Mal gekommen oder erneut gekommen, um großzügig zu sein. Großzügig in dem, dass du sagst, ich halte mein Herz nicht bei meinem Schatz, sondern ich gebe mein Leben, mein Herz Jesus hin und möchte am Kreuz bei Jesus Schuld bekennen. In seiner Barmherzigkeit sein, Vergebung erfahren und neues Leben bekommen. Gott ist gut und er ist großzügig. In Matthäus 6, Vers 27 steht, wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben nur um eine Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen, was ihr anziehen sollt? Seht euch die Wiesenblumen an. Sie wachsen ohne zu arbeiten und ohne sich Kleider zu machen. Ich sage euch, nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit war so schön gekleidet wie eine von ihnen. So schön macht Gott die Wiesenblumen. Dabei gehen sie an einem Tag auf und werden am nächsten Tag im Ofen verbrannt. Darum wird er sich noch viel mehr um euch kümmern. Ihr habt zu wenig Vertrauen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Um diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Euer Vater im Himmel weiß doch, dass ihr das alles braucht. Er ist unser Versorger, dem wir vertrauen dürfen. Geht es dir manchmal nicht auch so, wenn du unterwegs bist in der Natur und wie hier die geschriebene Natur und die Wiesenblumen siehst, denkst du, hey, Gott muss eigentlich so verschwenderisch kreativ sein, dass er diese kleinste Blume so unglaublich schön gemacht hat. Aber er ist nicht einfach verschwenderisch. Er liebt uns so sehr, dass er uns mit einer Großzügigkeit beschenkt, die wir kaum fassen können. Und diese Großzügigkeit geht bis ans Kreuz. Du bist ihm sein eigenes Leben wert. Und heute haben wir Dank, Buß und Gebetstag. Wir dürfen staunen über die Barmherzigkeit Gottes und dankbar sein mit dem, was wir haben. Wir dürfen aber auch Buße tun, bekennen. Bekennen vor Gott. Diesen Schritt zum Kreuz. Sagen, ja, wir brauchen dich. Und wir dürfen pflegen. Pflegen unsere Gebetszeit mit Gott. Unsere Beziehung mit Gott. Mit ihm ganz neu in Beziehung treten. Und weiter heißt es in Matthäus 6, strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird Gott euch das alles schenken. Es ist eine logische Antwort an einen großzügigen Gott, dass wir zuerst nach seinem Reich streben. Ich persönlich, und vielleicht geht es dir genauso, ich persönlich will alles aus der Hand Gottes nehmen und zufrieden sein mit dem, was er mir gibt und es gut verwalten. Ich muss nicht andere bestehlen, weder materiell, noch nicht materiell, noch geistlich. Ich will Gott vertrauen, weil er es gut mit uns meint. Er ist gut. Er selbst hat sein ganzen Reichtum hinter sich gelassen, um mich zu beschenken. Um dich zu beschenken. Ich will meinem Gott, dem ich alles verdanke, meine Zeit, meine Begabungen, mein Geld zurückgeben. Ich will mit dem, was ich habe, anderen Menschen ein Segen sein und großzügig handeln. Ich möchte dir drei Punkte mit auf den Weg geben. Im Foyer hat es auch ein Handout, das kannst du gerne mit nach Hause nehmen, dort stehen sie auch drauf. Was ist dein Lebensziel? Wonach strebst du in deinem Leben? Ganz ehrlich, wonach strebst du in deinem Leben? Vertraue ich wirklich der Fürsorge Gottes in meinem Leben, in meinem Alltag? Vertraue ich auf seine Fürsorge? Und wo vertraue ich nicht auf die Fürsorge Gottes? Und das Dritte, lass uns Jesus zum Zentrum werden von unserem Leben. Lasst uns die Mazedonier-Gemeinde zum Vorbild nehmen. Wenn Jesus unser Schatz ist, dann werten wir alle anderen Schätze in unserem Leben weniger. Vielleicht einfach anders auch. Und sie sind nicht mehr diese Schätze, wo unser Herz dran hängt. Weil unser Herz, das ist bei Jesus. Und das wünsche ich uns allen. Und wenn wir zuerst ihn suchen, dann bin ich überzeugt, dann kommt diese Großzügigkeit ganz von alleine. Weil wir wissen, was Jesus für uns da getan hat. Und jeden Tag tut und uns beschenkt. Ich möchte beten. Jesus Christus, du bist so unglaublich groß. Du bist Herr und Heiland. Du bist Erlöser. Du bist Alpha und Omega. Durch dich ist die Welt entstanden und du bist der, der ewig regiert. Und du hast dich entschieden, dich zu erniedrigen bis ans Kreuz, genau für uns. Damit wir den Schritt machen können zu dir hin und unser Leben dir ganz neu geben. Jesus Christus, ich lobe und preise dich für die Grosszügigkeit, die du hast. Und ich möchte nach deinem Reich streben und dich in mein Zentrum setzen. Lass du mich, lass du uns grosszügiger werden mit dem, was wir haben. Mit dem, was uns anvertraut ist, durch dich. Amen.